Also wir die Predigtreihe oder die Predigtreihen, wir haben ja schon einiges in diesem halben Jahr gehabt. Und wir haben am Anfang des Jahres über das gesprochen, eigentlich schon Ende letzten Jahres, was wir predigen wollen. Und da hatte, Roger hat es schon eindrücklich aufgezeigt, keiner eine Ahnung von dem, wie sich das Jahr entwickeln würde. Wir dachten, wir machen im Sommer eine Predigtserie, die alles ein bisschen beinhaltet. So, manche gehen in die Ferien und machen dort kulturelle Erfahrungen, neue Erfahrungen. Und manche, die würden gerne in Ferien gehen, aber wollen auch nicht irgendwie außen vor bleiben, was so Horizonterweiterung angeht. Und so haben wir uns gedacht, wir wollen in die Richtung eine Predigtserie machen. Der Lockdown und alles, was dann noch danach kam, das Black Lives Matters, ist auch eine Geschichte, die uns inzwischen beschäftigt und beschäftigt hat. All das, und ich habe es ja ein Stück weit auch in diesem Statement, ist es auch im Hintergrund, all das macht unser Thema, unsere Themenreihe, die wir im Sommer jetzt uns vorgenommen haben, umso interessanter und wichtiger. Wir werden in diesem Sommer eine Predigtreihe haben, die heißt kultureller Weitblick. Und bei diesem kulturellen Weitblick, da geht es ja um Kultur unterschiedlichster Art und Weise. Unterschiedliche, die eigene Kultur, Fremdkultur, himmlische Kultur, Kultur, die neue kulturelle Strömungen und Trends und Kultur, Subkulturen. Genau. Und ich lege jetzt die Zettel hier hinten hin, weil ich kann sie euch nicht geben. Aber hier sind Flyers. Da sind die Themen drauf. Und die kann man mitnehmen. Und wenn man Lust hat, und ich hoffe, dass alle Lust haben, dann kann man auch Leute dazu einladen, zu diesen Themen. Also ich lege es jetzt hier raus. Und jetzt bin ich mal weg. Nein, ich komme wieder zurück. Ich habe ja eine Predigt, zu halten. Und bei diesen ganzen Themen geht es uns nicht nur darum, dass wir uns intellektuell ein bisschen selbst beweihräuchern, hochstimulieren oder kitzeln, nach dem, was uns die Ohren jücken, sondern im Prinzip geht es immer darum, was hat es eigentlich mit mir, mit meinem Leben zu tun? Ja, es geht nie um nur eine reine geistige Übung. Es geht um ein Anliegen. Und das gilt auch heute. In unserem Statement hab ich unterschiedliche Meinungen und daraus resultierende Handlungen angesprochen. Und diese Dinge haben auch damit zu tun, mit unserer Kultur, mit der Kultur, aus der wir kommen. Ja, die Kultur, die uns prägt, die prägt auch unser Handeln, unser Denken, unsere Meinung. Dem Umfeld, das uns geschaffen und das wir geschaffen haben. Man spricht ja oft von der Familienkultur. Ja, jede Familie hat ihre eigene Kultur. Jedes Dorf hat seine Kultur. Jede Stadt, jede Region, jeder Stamm, jede Nation hat ihre Kultur. Zur Nation gehört eine ethnische Geschichte. Gehört die sprachliche, religiöse, philosophische und politische Geschichte. All diese Dinge sind kulturstiftend und kulturprägend. Aber wie sind wir dahin gekommen, dass wir unterschiedliche Nationen haben? Was ist der Ursprung? Für die ganzen vielen Völker, Stämme, Sprachen und Kulturen. War das eigentlich ursprünglich Gottes Idee? Ist ja noch eine andere Frage. Nun, ich will heute die Grundlagen für die ganze Themenreihe legen mit dem Thema Gott und die Völker. Und wie immer müssen wir uns die Frage stellen, wie begann alles mit den Völkern? Und da kommen wir zwangsläufig zu Adam und Eva. Da fing alles an. Vor dem Sündenfall gab es keine Trennung von Gott und keine Trennung zwischen den Menschen. Mit der Rebellion gegen Gott und der daraus folgenden Sünde kam die Trennung. Sünde trennt. Sünde trennt uns von Gott. Sie trennt uns voneinander. Nun, das wurde sofort offenbar. Sie trennte uns von Gott. Adam und Eva versteckten sich. Sie trennte Adam und Eva. Adam, die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld. Sie trennt von der Schöpfung. Die Schlange, die du geschaffen hast, die ist schuld. Trennung. Über die Zeit zwischen dem Sündenfall und der Sintflut wissen wir nicht sehr viel. Wir wissen aber, dass die Sünde so sehr überhand nahm, dass Gott beschlossen hatte, dem ein Ende zu machen, und er drückte den Reset-Knopf mit der Sintflut. Nur 8 Menschen, Noah, seine 3 Söhne, ihre 4 Frauen und die ganze Tierwelt paarweise war in dieser Arche vorhanden. Sie überlebten. Was danach geschah, lesen wir in 1. Mose 11, 1 bis 8, 5. Mose 32, 7 bis 9 und Apostelgeschichte 17, 24 bis 27. Das sind die heute relevanten Texte zu dem Thema Gott und die Völker, über die ich predigen will. Da gibt es natürlich viele Texte, aber ich dachte, das sind vielleicht die am meisten hilfreichen zu diesem Thema, wie es eigentlich zu den Völkern kam. Da heißt es, 5. Mose 32, 7 bis 9, und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache und ein und dieselben Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land Shinar und ließen sich dort nieder. Und sie sagen einer zum anderen, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sich einer des anderen Sprache nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. 5. Mose 32, 7 bis 9. Denk an die Tage der Vorzeit, genau diese Vorzeit, die gerade beschrieben worden ist. Gebt Acht auf die Jahre von Generation zu Generation. Frag deinen Vater, er wird es dir kundtun. Deine Ältesten, sie werden es dir sagen. Als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da legte er fest die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israel. Denn der Anteil des Herrn ist sein Volk Jakob, das Maß seines Erbteils. Und Apostelgeschichte 17, 24 bis 27. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allem Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem jeden einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tasten, fühlen und finden möchten, obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Es ist viel Text. Ich werde nicht über alles und jedes in diesen Texten reden. Ihr werdet schon sehen. Aber es hat ein paar Kerngedanken drin, die ich in der Predigt mit euch anschauen will. Also, nach der Sintflut und dem Reset begann die Menschheitsgeschichte neu mit Noah, seinen drei Söhnen, Sem, Ham, Japhet und ihren jeweiligen Frauen. Die daraus entstehende Bevölkerung zog dann eben in das Land China oder in die Ebene dort. War eine Strecke von mehreren, also über 1000 Kilometer, die haben da einiges an Wanderung zurückgelegt. In 1. Mose 11, 1 lesen wir, dass sie eine Sprache hatten, einen Wortschatz und einen gemeinsamen Gebrauch des Wortschatzes. Ja, wir Deutsche und Schweizer haben teilweise einen gemeinsamen Wortschatz. Aber der Wortschatz wird unterschiedlich gebraucht. Und das ist schon Grund für Missverständnisse. Ja, es ist nicht nur der Wortschatz, sondern eben auch der Gebrauch des Wortschatzes wichtig. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Damals bedeutet hat, eine Sprache, gemeinsame Wörter, gemeinsamer Wortschatz, gemeinsamer Gebrauch des Wortschatzes, das bedeutet, es gab eine klare Kommunikation. Keine Übersetzungsfehler, keine Missverständnisse. Wenn die von Billionen redeten, wusste jeder, was Billionen sind. Wenn wir hier in diesem Raum von Billionen reden, dann versteht Josh etwas anderes unter Billionen als ich. Bei Josh fehlen 3 Nullen. Weil Billionen sind bei uns Milliarden. In Englisch sind Billionen das, was bei uns Milliarden sind. Und deshalb kommt es manchmal zu gewissen Missverständnissen. Das nur als kleines Beispiel. Man hat im Prinzip gleiche Vokabel, aber unterschiedliche Bedeutung. Und 3 Nullen sind nun mal ein Haufen Holz. Ja. Speziell, wenn es um Geld geht. Ist überall so. Also, weil die Babylonier, oder die Neumenschen da nach der Sintflut, die Nachnoachiten, also weil die eine gemeinsame Sprache hatten, sich absprechen konnten, war es ihnen möglich, eben diesen Turm zu bauen, von dem unser Text die Rede ist. Und es ist tatsächlich so, wie Gott es feststellt, es wäre ihnen nichts mehr unmöglich gewesen, hätten sie das verwirklicht, was sie da verwirklichen wollten. Auf dem Haufen bleiben, ihr Knowledge, ihr Know-how, ihre Ideen austauschen und daraus etwas machen, das hätte dieser Kultur da einen Wahnsinnsboost gegeben. Und vielleicht wäre die Menschheit früher auf dem Mond gewesen. Könnte ja sein. Gott sagt in Vers 6, es ist erst der Anfang von dem, was die Menschen tun werden. Dieser Begriff Anfang wird auch gebraucht für Profanisieren. Wie das zusammenhängt, habe ich noch nicht ergründen können. Auf alle Fälle eine Vokabel, 2 unterschiedliche Bedeutungen. Ja, es war, man könnte auch sagen, es war der Anfang oder es war das, dass sie wieder begonnen haben, das, was Gott eigentlich geheiligt hatte durch die Sintflut, wieder zu profanisieren. Ja, gewöhnlich zu machen. Sie haben es ihres göttlichen Ursprungs, der göttlichen Bestimmung beraubt und haben es für sich zu ihrer Ehre, für ihren Willen verfügbar gemacht. So kann man es übersetzen. Und diese Profanisierung, die sehen wir auch heute. Alles wird des göttlichen Ursprungs beraubt. Die Ehe, die Sexualität, die Schöpfung, Elternschaft, Vaterschaft, Kindschaft, was man anschaut, jeder Bereich des Lebens wird profanisiert, wird aus Gottes ursprünglicher Absicht ausgeklinkt und pervertiert. Geschichte wiederholt sich. Die Menschen bauen wieder Türme. Wir kennen hier diesen Turm, den Burj Khalifa, der mit 800 irgendwas im Moment das höchste Gebäude sein soll. Der Jeddah Tower soll dieses Jahr fertig werden. Der Kingdom Tower. Und das hier ist The Bride. Und der soll in Basra im Irak entstehen. Mit 1152 Meter hoch. Interessanterweise werden diese Bauten alle im Großraum des alten Babylonien gebaut. Das ist das Verrückte. Man will sich ebenso einen Namen machen. Wir können das. Wir sind die Größten. Sie bauen Himmelspaläste, die Menschen. Das ist die kurzzeitige im All gewesene chinesische Raumstation, genannt Himmelspalast. Sie ist jetzt nicht mehr im Himmel, sie ist runtergekommen und teilweise verglüht. Also vieles von dem, was wir heute leisten, verdanken wir, ähnlich wie damals die Menschen beim babylonischen Turm, einer Tatsache, einer gemeinsamen Sprache. Man könnte jetzt denken, ja, Englisch ist die Weltsprache, aber da kommt noch was anderes dazu. Wir haben heute eine Sprache, die sie benutzen, alle verstehen. Die Computersprache, den binären Code, in dem alles letztendlich programmiert wird. Und wer sich damit befasst, und das ist eine austauschbare und eine allgemein verständliche Sprache, deshalb können wir jetzt wieder Türme bauen, die in den Himmel gehen. Und wenn die Menschheit so weitermacht, wird ihr auch nichts unmöglich sein, es sei denn, Gott schreitet wieder ein. Die Sprache zu verwirren war im Prinzip eine geniale Idee von Gott. Das war sehr friedlich. Ja, da gab es keinen, er musste nichts machen, einfach nur, keiner hat den anderen mehr verstanden. Heute gibt es nach Expertenmeinung 7000 Sprachen. Und diese Experten sagen, dass vor circa 8000 Jahren die Gemeinsamkeit der Sprache zu verwischen begann. Wir wissen, dass es etwas kürzer war, der Zeitraum, nämlich die Verwischung der Sprachgemeinsamkeit hörte auf oder begann zu starten, dieses Verwischen, mit dem Beginn des Auszugs von der Stadt Babel, als die Menschen sich zu zerstreuen begannen. Da begann ihre gemeinsame Sprache sich immer mehr in die Gemeinsamkeit zu verwischen und verloren zu gehen. Wer sich nicht mehr versteht, kann sich nicht mehr zusammenrotten. Und so zerstreuen sich die Menschen, lassen den unvollendeten Turm stehen, sie ziehen in alle Richtungen davon und tun das, was Gott von ihnen verlangt hatte. Was war das? Was hatte Gott von ihnen verlangt? Sie vermehren sich. Sie füllen die Erde. Nicht nur in dieser kleinen Ebene, sondern die ganze Erde. Aber indem sie voneinander wegzogen, entstanden aus den einstmals einen Volk oder der einen Art. Dort steht im Hebräischen nicht Volk oder im Griechischen nicht Volk, sondern eigentlich Ethnos, Art. Die Art, die Menschenart, aus der einen Menschenart wurden viele Völker und Stämme. Und das ist nur eine Auswahl. Das ist ein Bild von allen Unerreichten oder ein Teil der unerreichten Völker dieser Welt fürs Evangelium. Manche nahmen den Stand der Zivilisation mit. Ja, da war ja schon eine Zivilisation. Die hatten Mathe, um den Turm zu bauen. Die hatten gewisse Kenntnisse in Materialwesen etc., wussten, wie man baut, wie man auch hochbauen kann. Also da war eine Kultur. Diese Kultur nahmen sie mit und veränderten sie. Und dennoch, und das finde ich interessant, schlug ihre Herkunft, ihre Geschichte sich in ihrer Kultur nieder. Und ich finde das gerade von Chinesisch habe ich keine Ahnung. Ja, muss ich ehrlich sagen. Aber bin darüber gestolpert und ich finde das so interessant. Das habt ihr sicherlich schon gehört oder gesehen, dass mit dem Schiff ein Gefäß, Person, acht Personen in einem Gefäß, bedeutet Schiff. Ja, so sieht man in diesem chinesischen Schriftzeichen für Schiff die ganze Sintflutgeschichte. Ja, das war das erste große Schiff, was gebaut worden ist, und das ist in die Schrift eingegangen. Ja, ich habe in der Vorbereitung zur Predigt gelesen, ja, die Chinesen haben keine Sintflutgeschichte. Die haben es in einem Schriftzeichen, die ganze Geschichte. Ein anderes ist, was ich auch faszinierend finde, das Bild für Garten oder das Schriftzeichen für Garten. Staub, Atem, zwei Personen, Einzäunung. Garten Eden. Es wäre interessant für Leute, die sich mit dem Chinesischen besser auskennen, mal die ganzen Schriftzeichen zu analysieren, was da alles an biblischer Vorgeschichte drin ist. Ich weiß, es gibt noch ein paar mehr. Ich habe es auch mal auf einem Video gesehen, aber das waren die Dinge, die schnell verfügbar waren. Andere Kulturen oder andere Völker konnten nicht so viel Kultur gut mitnehmen. Ja, die Südseeinseln bevölkert haben in ihren kleinen Bootchen, Schifflein, die haben wahrscheinlich nicht irgendwelche Steintafeln oder irgendwelche Monumente mitschleifen können. Das Einzige, was sie mitnahmen, war eine gewisse Erinnerung. Aber das Interessante ist, dass in diesen Südseeinseln die Sintflutgeschichte auch vorhanden ist und sogar die acht geretteten Menschen in dieser Geschichte vorkommen. Nun stellt sich folgende Frage. Ja, die Völker haben sich verteilt. Sie haben unterschiedliche Kulturen gebildet, unterschiedliche Wissensstände über ihre Abkunft. Manches ist auch wieder vergessen worden oder überlagert worden durch neue Vorstellungen, wie es auch gewesen sein könnte. Nun stellt sich die folgende Frage. Die Sprachverwirrung war ja eigentlich ein Gerichtshandeln Gottes gegen den Ungehorsam der Menschen. Und ich habe vorhin bei der Frage schon gemerkt, dass in manche der Meinung, Völker sind eigentlich nicht im Interesse Gottes. Eigentlich sollten wir eigentlich alle eins sein. Das wäre das Ideale. Ist es wirklich Gottes positiver Wille, dass es so viele Völker, Stämme, Nationen gibt? Aus Gottes Perspektive, und wir haben diese Texte gelesen, aus Gottes Perspektive ist es Gottes Wille. Das haben wir in 5. Mose 32 und in Apostelgeschichte 17 gesehen. Es ist ein Schöpfungsakt, der tausende Jahre nach der ersten Schöpfung stattfindet. Aber es ist ein Schöpfungsakt. Ein Schöpfungsakt, der bis zum heutigen Tag anhält. Neue Völker entstehen. Das amerikanische Volk ist noch nicht so alt. Aber trotzdem würde kein Mensch sagen, dass Amerika kein eigenes Volk hat. Auch wenn es zusammengewachsen ist aus unterschiedlichen Nationalitäten. Also es gibt eine Kultur, es gibt eine politische Geschichte, die Sprache ist auch anders. Ja, die Engländer müssen, wenn sie amerikanische Filme kriegen, müssen die auf Englisch synchronisiert werden. Und das macht deutlich, das sind Unterschiede. Das heißt, wenn all diese Völker Gottes Willen sind, dann ist kein Volk geringwertiger als die anderen. Dann gibt es keinen Grund, nicht sich mit seiner Herkunft zu identifizieren. Egal, wo du herkommst, welcher Ethnie du angehörst, welchem Stamm, du bist von Gott so gewollt. Die Geschichte lehrt uns aber, dass Völker kommen und gehen. Völker gehen, haben ihre Zeit und davon spricht der Predigtext, dass Gott den Völkern Zeiten gegeben hat. Und das wohl eindrucksvollste Beispiel, biblische Beispiel für diese Zeiten lesen wir über die Kanaaniter. Abraham bekommt das Land der Kanaaniter zugesprochen, dass das ihm gehören soll. Aber Gott sagt ihm, jetzt noch nicht. Ihre Zeit ist noch nicht voll. Es steht dort was anderes. Das Maß ihrer Gottlosigkeit ist noch nicht voll. Erst seine Nachkommen werden circa 400 Jahre später es in Besitz nehmen. Warum 400 Jahre? So lange gibt Gott den Völkern in Kanaan noch die Chance, Buße zu tun. Und sie hatten Leute, die Gott ihnen gegenüber repräsentiert haben. Da gab es in Salem, also dem früheren Salem, jetzt Jerusalem, da gab es einen König, Melchisedek, den König der Gerechtigkeit. Der hat diesen Völkern Gerechtigkeit gepredigt. Da gab es den Lot, den Gerechten, so wie ihn die Bibel nennt. Der hat Sodom und Gomorra Gerechtigkeit gepredigt. Da gab es Abraham, Isaak und Jakob, die vor Gott gewandelt sind, an denen die Kanaaniter hätten sehen können, was und wer Gott ist. Und sie haben nicht Buße getan, sie sind nicht umgekehrt. Deshalb, als Israel dann aus Ägypten ins Land hineinkommt, hat es den klaren Auftrag, diese Völker dem Gericht zu unterwerfen, dem Gericht Gottes. Es war nicht etwas, was sie aus Lux und Tollerei gemacht haben, sondern es war ein Auftrag Gottes. Die haben ihre Zeit gehabt, vernichtet sie. Sie hatten die Zeit der Gnade verstreichen lassen. Gleichzeitig erlebt Israel an diesen Völkern als warnende Mahnung, was ihnen passieren würde, würden sie sich von Gott abwenden. In ihrer Geschichte war das schon hineingelegt. Das passiert mit Völkern, die Gott den Rücken kehren. Paulus spricht in seiner Rede auf dem Areopag davon, dass Gott den Völkern Zeiten und Grenzen gesetzt hat. Manchmal haben sie diese Grenzen verlassen. In der großen Völkerwanderung gab es zum Beispiel das Volk der Vandalen. Die sind von Vorderasien durch Europa bis Spanien, über Gibraltar nach Nordafrika, haben dort in Windeseile ein Reich aufgerichtet und waren genauso schnell, wie sie gekommen sind, waren sie wieder verschwunden. Genauso schnell wie viele anderen. Die Karthager, die Phönizier, die Sumerer, die Akkader, die Babylonier, Assyrer und wie sie alle heißen. Alle hatten ihre Zeit. In Europa verschwanden die Pikten zum Beispiel, in England, die Kelten in Mitteleuropa, die Etrusker in Italien, die Markomannen in heutigen Kern Deutschland. In Mittelamerika und Südamerika waren es zum Beispiel die Inkas, die Mayas, die Azteken, die Tolteken. Bei denen bleiben wir noch ein bisschen bei Mittel-Südamerika. Denn dort gab es dann eben die Spanier, die dem ein Ende bereitet haben und die jetzt mit uns Weißen insgesamt als die Angeklagten dastehen. Aber dort starben die Menschen meistens nicht direkt durch die Konquistadores, sondern durch die Krankheiten, für welche die Ureinwohner keine Immunisierung hatten. In der Neuzeit trauert man um diese blühenden Paradiese mittelamerikanischer Hochkultur. Aber waren sie Paradiese? Waren das Reich der Azteken ein Paradies? War das ein Paradies bei den Mayas, bei den Inkas? Ja, die Mayas werden als die Griechen Amerikas bezeichnet, weil sie so eine hochstehende Kultur hatten. Nein, neben ihren Monumentalbauwerken sind sie für ihre blutrünstigen Religionen bekannt. Ich zitiere aus einem Artikel der Welt und der Zeit. Die Welt schreibt, die Götter der Azteken waren durstig, durstig nach Menschenblut. Man schätzt, dass mehr als 10.000 Menschen pro Jahr auf ihren Altären geopfert wurden. Und um die Opfer dafür zu bekommen, führten die Azteken sogenannte Rosenkriege. Also da hat das Wort Rosenkrieg noch eine andere Bedeutung. Dass Menschenopfer auch in anderen Kulturen des vorkolumbischen Mittelamerika zur Tagesordnung gehörten, zeigt ein Fund, den Altamerikanisten auf der Halbinsel Yucatan gemacht haben. Das war das Siedlungsgebiet der Maya. Die Inka schickten auserwählte Kinder durch Kokablätter und Alkohol ruhig gestellt in den Tod. Die Kultur unterhielt einen komplexen Zeremonialkalender mit jährlich wiederkehrenden Anlässen, aber auch unvorhersehbare Ereignisse wie der Tod des Herrschers, Naturkatastrophen oder Dürren waren Anlässe, bei denen Kinder geopfert wurden. Ja, wenn man das anguckt, das erinnert, hat mich dann sehr stark an den Moloch oder Molech-Kult im Alten Testament, der in Vorderasien praktiziert wurde durch die kanaanitischen und anderen Völker drumherum. Und dieser Kult war das, was Israel letztendlich das Todesurteil bedeutet hat. Als sie anfingen, ihre Kinder durchs Feuer gehen zu lassen, da war es für Gott endgültig genug. Da war sein Gerichtsbeschluss irreversibel. War die Zeit der mittel- und südamerikanischen Hochkulturen zu Ende? Die hatten teilweise eine 2.000, 3.000-jährige Geschichte. Wahrscheinlich. Und möglicherweise geht auch die westliche Kultur ihrem Ende entgegen. Denn die jetzt herrschende Religion des Säkularismus, des Humanismus, ist genauso blutrünstig wie die der Inkas. Bei uns in Deutschland werden 100.000 Kinder jährlich geopfert. Einerseits sind also die Völker eine Schöpfung Gottes. Es werden im Himmel einmal aus allen Völkern und allen Sprachen Menschen Gott loben, ihn anbeten, zu seiner Ehre leben. Davon lesen wir in Offenbarung 7, 9 bis 10. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und sie riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott, dem Lamm. Das ist das, worauf alle Völker hinzusteuern, was ihre eigentliche Berufung ist. Aus vielerlei Münder, aus vielerlei Sprachen, Gott in ihrer Vielfalt zu loben. Andererseits laufen die Völker, wenn sie ihre göttliche Berufung und Bestimmung verlassen, Gefahr, dass Gott auch ihnen ein Ende bereitet. Und wenn es schon jemals, was ja bezweifelt wird, aber wenn es ein deutsches Volk gab oder gibt, dann ist auch dieses nicht davor gefeit, irgendwann mit seiner Kultur von der Bildfläche zu verschwinden. Aber was bleibt dann? Was bleibt uns, die wir hier leben, die wir uns irgendwie mit diesem Volk identifizieren? Der biblische Realismus zeigt uns, dass Gott die Völker, die Nationen will und dass er sie segnen will. Das ist eine Tatsache. In Sprüche 14, 34 lesen wir: Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber der Sünde ist der Leute Verderben. Und Salomos Spruch ist nicht nur gültig für das Volk Israel. Der Begriff für Volk ist dort ein anderer, als er sonst für Israel verwendet wird. Es ist ein weiterer Begriff, es ist Goi. Und Goi ist im Allgemeinen sind die anderen Völker, die Goyim. Gerechtigkeit erhöht ein Goi, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Gott will, dass alle Völker seine Gerechtigkeit leben. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Letztendlich die Gerechtigkeit, die aus Jesus Christus kommt, wie wir es vom Neuen Testament her kennen. Biblischer Realismus zeigt auch auf, dass alle Menschen Erlösung brauchen, wie dieser Vers im Prinzip schon implizit zeigt. Ob sie nun zum Volk Israel gehören oder nicht, sie brauchen alle Jesus als Erlöser. Biblischer Realismus zeigt auf, dass Gott Völker und Herrscher benutzt, um seinen Willen zu tun. Er benutzt die Babylonier, sein Volk zu strafen, die Perser, um sie wieder in ihr Land zu bringen, die Römer, um eine beispiellose Infrastruktur zu errichten, die es erlaubt, dass das Evangelium in kürzester Zeit die ganze damals bekannte Welt erreichen kann. Deutschland wurde in der Reformation zum Zentrum der Erneuerung des Glaubens. Er hat auch Deutschland gebraucht. Dennoch hat bald danach dieses Deutschland die liberale Theologie hervorgebracht und ihr damit, mit dieser Theologie der christlichen Kirche, das schleichende Gift des Todes injiziert. Biblischer Realismus sagt, unsere Hoffnung soll nicht in Nationen, nicht in Reiche, nicht in Staaten und nicht in Regierungen sein. Das ist biblischer Realismus. Auch wenn wir für Regierungen, für unsere Obrigkeit beten, unsere Hoffnung ist nicht darin. Unsere Hoffnung ist nicht in einer so und so ausgehenden Wahl. Unsere Hoffnung ist allein in Gott. Deshalb bietet uns Gott auch an, Teil seines Reiches zu werden. Seines Volkes zu werden. Eines Reiches, das nicht überwunden werden kann, das eben nicht vergeht, das keinen Endpunkt hat, sondern in Ewigkeit Existenz hat. Wenn du Christ bist, dann bist du nicht mehr Bürger deines Landes. Du hast zwar eine Identitätskarte, aber letztendlich bist du nicht mehr Bürger dieses Landes. Denn für Gott gibt es keine doppelte Staatsbürgerschaft. Wenn du Christ bist, bist du nicht mehr Deutscher, Schweizer, Kongolese, Kameruner, Koreaner, Amerikaner, Türke oder was auch immer. Du bist Bürger des Himmels. Das ist deine Nationalität. Dein Bürgerrecht. Ich habe meinen Ausweis genommen und habe ihn so verfremdet, dass mir niemand vorwerfen kann, ich hätte da irgendwie Urkundenfälschung betrieben. Ich habe es einfach als Vorlage genommen. Aber meine Identität, ich bin Bürger des Reiches Gottes. Staatsbürgerschaft, himmlisch. Name Eugen Heppler, geboren am 1.1.1975. Da wurde ich wiedergeboren. Da wurde ich zum Bürger des Himmels. Der Geburtsort, der stimmt zufälligerweise, Schwenningen. Im Schwenninger Hüttle wurde ich wiedergeboren. Und er ist unbefristet. Mein himmlischer Identitätsausweis ist unbefristet. Der läuft nie ab. Und dieses neue Bürgerrecht ist die Identität, die du ausleben kannst und sollst, wo immer du lebst. Warum werden denn Christen überall von ihren eigenen Leuten verfolgt? Warum? Warum verfolgen Deutsche andere Deutsche, nur weil sie Christen sind? Warum verfolgen Juden andere Juden, nur weil sie messianische Christen geworden sind? Warum verfolgen Inder, nur weil sie Christen sind? Weil sie ein anderes Bürgertum haben, weil das spürbar und sichtbar ist. Hast du dieses Bürgerrecht? Gehörst du zu Jesus und seinem himmlischen Volk? Wenn nicht, dann lade ich dich heute ein, Bürger dieses Reiches zu werden. Dann lade ich dich ein, dass du Jesus als deinen Herrn und Erlöser annimmst, der für deine Schuld gestorben ist. Und ich lade dich ein, ihn Herr sein zu lassen in deinem Leben, für den Rest deines Lebens bis in alle Ewigkeit. Amen.